Danke fürs Vorlesen. Ich bin mir sicher, wenn du das daheim vielleicht als Gebet gesprochen hättest, hättest du doch gar keine Bibel gebraucht, oder? Klar, wenn man jetzt so hier vorne dran steht, da will man sich nicht verhaspeln, da liest man es nochmal. Aber das ist doch schon ein bekannter Psalm. Jetzt ist das natürlich ein bisschen gefährlich. Heute waren wir unterwegs, jetzt um 17.30 Uhr ist Gemeinschaftsstunde. Jetzt wagt er über den Psalm 23 zu predigen, obwohl es doch jeder schon kennt. Vielleicht hat jemand schon jetzt innerlich gedacht, das kenne ich schon und jetzt muss man sich gar nicht mehr ganz so arg anstrengen, kann ein bisschen ins Schlafen übergehen. Wie kommt man jetzt drauf, Psalm 23 zu predigen? Wie oft hat man das schon als Geburtstagslos bekommen, wie ihr, die ja gerade eine Karte gezogen habt? Wie oft war das schon irgendwie in einer Bibelstunde oder am Gottesdienst dran? Und warum wage ich mich jetzt an den Text dran? Es hat einen kleinen Grund. Mir ist vor einiger Zeit ein Buch von einem Philipp Keller unter die Finger gekommen. Philipp Keller, manche kennen den schon sogar, er war jahrelang, fast 10 Jahre als Hirte unterwegs und ist Theologe, war in Ostafrika unterwegs. Ähnliches Gefilde wie in Israel und der hat mir ein paar ganz neue Eindrücke über den Psalm gebracht. Und wo ich dieser gehört habe, habe ich so richtig Lust gekriegt, darüber müssen wir wieder predigen. Und deswegen möchte ich den Psalm 23 anpacken und probiere Ihnen ein paar interessante, wie ich finde, interessante Gedanken von dem Philipp Keller immer wieder einzustreuen. Der Herr ist mein Hirte. Der Text hätte ich sogar noch gehabt. Ups, bin ich drauf da? Irgendwie funktioniert es nicht ganz, dann musst du eins vormachen. Geht's aber, da geht's nicht. Ist es eingefrorenes Bild wieder? Okay. Dann komme ich mal, also bevor wir richtig starten, wie gesagt, normalerweise kommt der Prediger immer eine halbe Stunde vorher und dann kann man das alles einstellen. Entschuldigt bitte, dass heute so knapp war. Ich gehe mal ganz kurz nach hinten. Sie können in dem Moment schon das Bild nochmal an. So, den Text habe ich nochmal beigebracht, den brauchen wir jetzt heute nicht lesen. Ich möchte am Anfang in dem Psalm eigentlich beim ersten Vers ein bisschen stehen bleiben. Und bei dem ersten Vers möchte ich mal ein paar Worte rausgreifen und für diese Worte immer wieder im Psalm reinzuspringen. Wenn man so liest, der Herr ist mein Hirte. Ich weiß nicht, wie man sich hier das so heute vorstellt. Ein Hirte hat manchmal heute auch den Reiz, wenn man diese schöne Gegend sieht, so ein wenig Gegenpol zu unserer hektischen Zeit. Bei uns muss ja alles nacheinander laufen, das und das und das. Und ein Hirte stellt man sich manchmal so vor, irgendwie in so schöne Gegenden, wie in Irland oder bei Herr der Ringe, kennt man so Neuseeland, so herrliche, schöne Landschaften, wo ein Hirte unterwegs ist, seine Schafe dabei hat und ganz ausgewogen mit sich in der Zeit so unterwegs ist und ganz behütetes Leben führt. Aber so ist ein Hirte eigentlich gar nicht. Der Philipp Keller, der so das berichtet, der so 10 Jahre als Hirte umhergezogen ist, der sagt, diese Hirte sind oft parallel miteinander marschiert. Also man hat sich immer wieder getroffen und der erzählt, dass es, ja, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, aber dass es Hirte gab, die habe sich wirklich, so schreibt er, ein Dreck um die Herde gekümmert. Wenn die gelagert habe, habe sie mit ihrer kleinen Zäunle und dann den Elektrozaun dazwischen geschwind ein Gehege abgestürzt und dann sind sie verschwunden in die nächste Kneipe oder wo auch immer hin. Und manchmal habe die Schafe schon alles Gras leer gefressen gehabt und der Hirte ist immer noch nicht gekommen. Und der Keller schreibt, die Hirte habe als manchmal, Entschuldigung, die Schafe habe doch manchmal durch den Zaun durchgeguckt, auf seine Herde. Und wenn sie reden könnte, so schreibt er, hätte sie gesagt, Mensch, hätte man doch nur unseren Hirte los und hätte so einer, der sich drum kümmert. Schon immer gab es Hirte, wenn man die Bibel liest, die sind ganz unterschiedlich mit der Herde umgegangen. Und wenn ich dieses Wort jetzt so einblende mit Hirte, dann muss man ein bisschen wissen, wenn man von Hirte in der Bibel liest, war es immer einer, der sich gut um die Herde gekümmert hat. Die Kinder wahrscheinlich, sind die Kinderstunden, vielleicht habe ich sie die Geschichte vom David, kennt ihr, glaube ich. Wenn ein Löwe kam, hat er nicht gesagt, ich gehe jetzt mal, sondern er hat die Herde verteidigt. Und Hirte, in der Bibel geht sogar so weit, und das ist wichtig, dass man das weiß, Hirte in der Bibel spitzt sich im Johannesevangelium zum Kapitel 10, wo steht, dass der gute Hirte sein Leben für die Schafe lässt. Und deswegen, liebe Harthäuser, wenn wir von Hirte reden, kommt in der Bibel immer mit, da geht einer so weit, dass er das Leben lässt für die Schafe. Und ich möchte euch mal gerne ein Bild einblenden, schon ein paar Jahre her. Weiß nicht, ob ich das was sagt, hat was mit Schafe zu tun. Ich blende noch ein zweites Bild, das ist ein ICE, wenn ihm auf der Gleise steht. Sagt euch das noch was? Das dritte Bild, wie die Schafe ausgesehen hat, das habe ich jetzt weggelassen, sonst hat man vielleicht keinen Hunger mehr heute Abend, je nachdem. Aber da ist passiert, dass eine Schafherde ohne Hirte unterwegs war. Und die habe vielleicht in dieses schwarze Ding reingeguckt und gedacht, oh, schöne Lichtle, da laufen wir mal rein. Und wenn mal so ein Zug nicht mehr auf der Gleise draufsteht, kann man sich ungefähr denken, was mit der Herde passiert ist. Und interessant fand ich, in diesem Zug saß so ein Pfarrer drin. Und der hat hinterher, das Statement von ihm habe ich gelesen, der hat hinterher so geschrieben, Wölfe gibt es ja bei uns nicht mehr. Aber man könnte die biblische Aussage so übertragen. Jesus Christus hat seine Schafe von den Gleisen geholt und dafür am Kreuz sein Leben gelassen. Und der Vergleich hat gedacht, wow. Jesus geht so weit, dass er uns von der Gleise holt, damit wir weiterleben können, hat er sein Leben gelassen. Und das ist mal ganz arg wichtig, wenn man von Hirte redet. Und jetzt geht es ein bisschen weiter an dem Text. Der Hirte wird beschrieben, der Herr. Jetzt in Harthausen weiß man das, wenn Herr ein Großbuchstabe ist, da geht es um Gott. Das weiß man, glaube ich. Und das ist schon interessant, wen meint man denn damit? 2017, man geht auf Lutherjahr zu, man liest immer wieder in Zeitungen, Gott wird wieder wichtiger für die Menschen. Wir suchen nach Orientierung. Oder der Martin Luther darf ja nicht fehlen, 500 Jahre Reformation. Da war eine große Umfrage drin, an was glauben denn die Deutschen? Und jetzt lest mal, woran glauben die Deutschen? 64% glauben an Gott. Halleluja, oder? 64%, könnt ihr das mal hochrechnen? Ich frage mich manchmal, warum sie mir im EC so dumm und mache immer noch ich Glaubenswoche. Also wenn 64% doch schon Gott glauben, also kann man doch ein wenig gechillter sein, oder nicht? Warum sind denn wir immer noch so unterwegs und probieren Menschen einzuladen, wenn 64% der Deutschen schon an Gott glauben? Halleluja! Jetzt war interessant in der Umfrage, also man konnte Mehrfachnennungen machen, 66% glauben an einen Schutzengel und 57% an irgendeine überirdische Macht. Und da habe ich mich gefragt, wen meint man dann eigentlich so mit dem Gott, an dem man so glaubt? Wer ist denn da wirklich mit gemeint? Entschuldigt, die Frage muss ich jetzt in Harthausen nicht stellen. Jetzt denke ich, aber wen meinen denn die Menschen damit, wenn sie sagen, man glaubt an Gott? Um was geht's denn da? Um irgendeine überirdische Macht oder um wen geht's denn? Jetzt muss man kurz zurück, Psalm 23, wo der geschrieben wurde, ist für das Volk Israel. Damals hatte David ein neuer Gedanke angestoßen, der war fremd für die Leute. Die Leute damals konnten denken, es gibt einen großen Hirte so. Also das ist Gott. Und der große Hirte hat auch noch Unterhirte. Das sind so die Könige und Priester. Aber dass dieser Hirte jetzt direkt für mich da sein möchte, das war fremd. Könnt ihr deswegen vorstellen? Also, dass es so einen großen Hirte gibt, der ist da, aber dass der für mich da sein möchte, der Gedanke, da haben die Leute den Kopf geschüttelt. Den kenne ich mir ja. Da erzähle ich hier heute nichts Neues, dass dieser Gott persönlich mit mir was zu tun haben möchte, aber das ist doch ein ganz interessanter Gedanke. Wir können froh sein, dass sich bei uns nicht so eine Lehrmeinung von diesem Leibniz durchgesetzt hat. Leibniz, wenn man das hört, denkt man ja gleich an den Keks. Deswegen muss man den erklären. Also der Leibniz, der hat den Keks nicht erfunden, aber dieser Leibniz hat 17. Jahr 1800 in Hannover gelebt. Das war so ein schlauer Kopf. Also für alle, die Mathe-Abi schieben, demnächst Differentialrechnungen, das Zeug kommt alles von dem. Also der hat wirklich ein Bahnbrecher gewesen. Und damals war es so üblich, wenn man irgendwie eine gute Erfindung hat, hat man den Namen meistens gegeben von einer wichtigen Persönlichkeit, die gerade rumrennt. Kennt man ja ein bisschen, Mercedes-Benz und so. Und so hat der Keks halt, Leibniz, ist nach dem schlauen Mensch benannt. Und der Mensch, der war wirklich schlau. Ich kann euch mal sagen, was er über sich selber schreibt. Beim Erwachen hatte ich schon so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben. Rechter Schwob, könnte man sagen, obwohl er gar nicht von der Gegend kommt. Aber das hätte jetzt bei dem ein bisschen zugetroffen. Das kann ja jeder, das könnt ihr euch über mich sagen, jeder wird darüber lachen. Aber bei dem hat es wenn gepasst. Das war so ein schlauer Mensch, der hat immer wieder Ideen gehabt, wie kann er was voranbringen. Und dieser Leibniz hat auch ein Gedankengut von England mitgebracht, damals von der anglikanischen Kirche, hat das wegen übernommen. Und er hat es probiert, und das findet man immer noch in manchen Theologiestudiengängen. Er hat uns probiert, Gott als Uhrmacher zu zeigen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Was er damit meint? Also, so Gott hat die Welt so richtig gut erschaffen, hat uns erschaffen, hat diese Zahnräder so ineinander gelegt. Ich wäre viel zu grobmotorisch, um das so hinzukriegen. Weißt du, was ihr so wenig sehen könnt? Alles perfekt gemacht. Optimale Qualität, wahrscheinlich wird man bei Uhren sagen, Schweizer Qualität, ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus. Optimal. Und als die Uhr fertig war, hat er sie einmal aufgezogen, hat sie weggegeben und das war's. Aber so ist Gott nicht. Gott hat das Ganze nicht irgendwie einmal gemacht und hat gesagt, perfekt sind sie geworden und damit hat sich's und sie laufen durchs Leben, sondern Gott sei Dank ist dieses Gedankengut bei uns nicht eindrungen, sondern er ist an uns dran. Er interessiert sich jeden Tag für uns, wie es um unser Leben steht. Wissen wir schon? Darf ich euch mal bitte, liebe Harthäuser? Das, was wir als selbstverständlich haben von diesem Gott, der unser Hirte ist, hören Sie sich doch mal in andere Religionen um. Wenn es darum geht, dass Gott überall der gleiche ist, hören Sie sich doch mal in andere Religionen um, ob die das aussagen können von ihrem Gott. Und Sie werden merken, es geht nicht. So ein Uhrmachermodell, das ist vielleicht noch denkbar. Aber was wir haben, dass wir sagen, dass der Gott sich für unser Leben interessiert, wie morgen die Woche läuft, das ist einmalig. Der Herr, dieser Gott, der sich für uns interessiert, ist unser Hirte. Und darf ich jetzt mal noch kurz dieses Wort unterstreichen? Der Herr ist mein Hirte. Darf ich euch, liebe Harthäuser, heute Abend kurz nach 6 fragen, könntest du das auch für dich unterstreichen? Stimmt's überhaupt? Man kann es ganz schnell sagen, der Herr ist mein Hirte, aber passt im Moment auf meinem Leben? Es gibt Situationen, obwohl man schon lange in der Gemeinschaft, schon lange im EC ist, es gibt manchmal so Situationen, da läuft man ohne den Hirte durchs Leben. Und es gibt immer wieder, das merke ich in meinem Leben, so Sachen, hier, ja, da ist schon mein Hirte, aber den Bereich, den bestimme ich selber. So prozentual passt es, dass er mein Hirte ist, aber nicht im ganzen Leben. Darf ich das einfach mal so für dich selber, für Sie mal nachfragen? Kannst du das unterstreichen? Dass er wirklich dein Hirte ist? Und manchmal liebt es Gott auch so, dass er so normale Predigten benutzt, wo ich merke, das sind so Bereiche in meinem Leben, da lasse ich ihn doch gar nicht ran, dass ich sage, ich möchte das auch hier. Mein Hirte ist. Das lohnt sich mal darüber nachzudenken. Und diese kleine Ausflug wollte ich so ein wenig machen. Was steckt dann hinter dem Herr ist mein Hirte? Und jetzt geht es natürlich weiter. Darf ich Sie mal bitten, kurz die Augen zu schließen und mal den der erste Vers aufsagen, der Herr ist mein Hirte und es geht weiter, mir wird nichts mangeln, oder? Wisst ihr? Steht da. Was steht da? Mir wird nichts mangeln? Schon ein bisschen her, da habe ich diesen Psalm mal bekommen, als ein Kind eingesegnet wurde, habe ich diesen Psalm so als Predigtext gehabt. Es war in einer Gemeinde in Feuchtwangen drüber. Da saßen vielleicht 200, 250 Leute. Ich bin mir sicher, dass ein paar Ehepaare da saßen. Die hätten gern so ein Kind und haben keins. Versteht ihr das? Was ist dann mit mir, wird nichts mangeln? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit den Leuten, heute Vollbeschäftigung, das kann man ja so sagen, wer was will, der kriegt auch ein Geschäft, oder? Was ist denn mit denen, wo sich immer wieder bewerben und immer wieder die großen Umschläge zurückkriegen und steht halt drin, tut mir leid, man könnte sie nicht brauchen. Was ist denn mit den Menschen, mit mir wird nichts mangeln? Was ist denn mit dem Carlo, der wohnt im Nebenort von mir, Weingarten heißt der, dem hat das Leben ganz übel mitgespielt. Er konnte nie auf eine richtige Schule gehen. Arbeitsleben musste er immer in so einer Werkstatt geben. Und seine Mutter, die hat ihn immer mitgenommen. So 40 war der, immer überall, wo er auftaucht ist, muss seine Mutter dabei sein, dass das funktioniert. Und jetzt ist seine Mama gestorben. Und er könnte jetzt hier sitzen und jetzt kommt einer daher und sagt, wenn der Herr mein Hirte ist, mir wird nichts mangeln. Versteht ihr das gerade ein bisschen? Und da lohnt es sich doch mal kurz nachzufragen. Wir kennen das auswendig, aber was steht denn eigentlich da? Wie kommt man drauf, dass hier steht, mir wird nichts mangeln? Entschuldigt den Ausdruck, hat denn David den vielleicht geschrieben, wo es gerade, kennt ihr das, wenn alles so perfekt läuft, wenn man betrunken ist vor Glück? Kennt ihr so eine Situation im Leben? Meine, die VfBler sagen gerade, wow, erster Platz und so, hurra, manche ist zweite Liga, das darf ihr nicht vergessen, aber trotzdem, aber kennt ihr so Sachen, da läuft es gerade gut? Man hat vielleicht ein schönes Familienfest. Kennt ihr so Situationen, wo es einfach gut läuft? Hat er dort in so einer Situation das geschrieben? Passt das überhaupt? Berechtigt darf man fragen, passt das, was er schreibt? Aber jetzt liest man in dem Text, der Psalmist, er redet von dunklen Tälern, er redet von Unglück, er redet von Leid. Und trotzdem redet er davon, dass mir nichts mangeln wird. Versteht ihr das? Wie kann jemand, der von Mangel redet, das steht im Text drin, wie kann jemand, der von Mangel redet, trotzdem sagen, mir wird nichts mangeln? Wie passt denn das?